Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute spreche ich über ein Thema, was nicht direkt die Kinder betrifft, sondern eher uns als Mütter in einer neuen Rolle mit ihren Eltern und Schwiegereltern. Denn wenn man Mutter wird und Kinder hat und die Großeltern mit quasi im Leben einbezieht, wenn sie auf die Kinder aufpassen, was großartig ist, ich liebe Großeltern. Ich finde, man sollte, wenn es geht, immer die Großeltern mit einbeziehen, weil es für das Leben praktisch ist und auch für die Kinder toll ist. Es ist für alle ein großer Gewinn, aber es ist nicht reibungslos. Darüber möchte ich heute sprechen mit Kim. Ich freue mich sehr. Du bist noch recht frisch Mama. Nichtsdestotrotz gab es auch schon in der Schwangerschaftszeit und auch in den ersten Monaten mit Baby wahrscheinlich auch bei dir Veränderungen. Ich würde gerne erstmal wissen, Kim, wie würdest du dein Verhältnis zu deinen Eltern beschreiben? Beschreib mal so, als du noch nur Tochter warst quasi. Wie war euer Verhältnis?
Hallo Nicole, ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung und ich spreche gerne mit dir über das Thema, weil ich das extrem wichtig finde, dass wir mehr über Großeltern sprechen, die wir alle brauchen. Ich bin ein Einzelkind. Meine Eltern haben mich sehr spät bekommen. Meine Mutter war für damalige Verhältnisse 1986 war sie 30. Das heißt, sie gehört tatsächlich zu den Spätgebärenden und dadurch haben wir ein sehr inniges Verhältnis, würde ich sagen. Heute, ich glaube, wenn man den Begriff damals schon gekannt hätte, würde man sagen, meine Eltern sind Helikoptereltern. Und das zieht sich tatsächlich seit der Kindheit bis zu meinem jetzigen Alter von 35 durch. Nichtsdestotrotz kann ich sagen, dass mir diese unglaubliche Zuneigung, liebevolle Art, absolute Aufmerksamkeit immer gut getan hat. Also das würde ich noch nicht mal als schlecht bezeichnen. Aber heute würde man, glaube ich, sagen, vielleicht ein kleines bisschen too much.
Als du schwanger geworden bist, haben die sich gefreut, dass sie Großeltern werden?
Ja, wir haben tatsächlich entgegen vieler Ratschläge nicht bis zur 12. Woche gewartet, um die Schwangerschaft zu verkünden, sondern ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Wir haben am 20.01.2021 den Test gemacht und am 22.01. haben wir es unseren Eltern und meinen Schwiegereltern verraten. Und es ging da, weil wir im Corona-Lockdown waren, tatsächlich als allererstes in einer Videoschalte und haben das per Video fest gemacht. Und mein Vater, das war ganz süß, der hat sofort angefangen zu weinen, weil er sich so gefreut hat. Und meine Mutter hat nur gesagt, ich glaube das nicht, ich glaube das nicht, ich glaube das nicht. Und bei meinen Schwiegereltern war es genau umgekehrt. Meine Schwiegermutter hat sofort angefangen zu weinen und mein Schwiegervater, oh Gott, wie schön, wie schön, wie schön. Also es war riesengroße Freude bei allen. Ja.
Dass ein neues Leben auf die Welt kommt und sich dann die Konstellation in der Familie ändern, ist erstmal etwas Wunderbares. Also die Großeltern freuen sich, sie wollen ganz viel über die Schwangerschaft wissen, die wollen ganz viel auch teilhaben. Und wenn es dann so ist, dass man in der Familie bespricht oder sich herauskristallisiert, dass sie auch die Betreuung der Kinder, der Enkel übernehmen, was ein riesengroßer Gewinn ist, gibt es dennoch neue Rollen, die man festlegen muss oder die sich sozusagen ergeben. Ne? Ich glaube, also bei mir war das so, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Ich wusste aus dem Bauchgefühl, weil meine Oma war in meinem Leben eine sehr wichtige Rolle, die war, bis ich 6 Jahre alt war, total zentral, weil meine Eltern viel gearbeitet haben. Die war quasi wie eine zweite Mutter. Meine Oma war super wichtig. Ganz toller Mensch, ganz wichtig. Deswegen war mir klar, ich möchte auf jeden Fall Großeltern im Leben meiner Kinder haben. Nichtsdestotrotz verändert man sich ja, wenn man selber Mutter wird. Wann hast du das erste Mal bemerkt, dass sich da auch die Beziehung zu den eigenen Eltern oder Schwiegereltern verändert?
Mir kommt eine Situation ins Gedächtnis, da meine eigene Mutter adaptiert oft meine Spitznamen für meinen Sohn. Und am Anfang habe ich immer zu Matteo mein Baby gesagt. Und irgendwann fing meine Mutti halt auch an zu sagen, mein Baby. Und das ging mir an einem gewissen Punkt so gegen den Strich, ich werde emotional dabei, weil mir das leid tat, aber ich musste in dem Moment was sagen, weil es ist mein Baby. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Mama, Matteo ist mein Baby. Und dann hat sie zu mir gesagt, das stimmt, aber ohne mich wäre es gar nicht auf der Welt. Ne? Und das hat mich echt auf der einen Seite berührt, weil ich das tatsächlich absolut richtig fand. Der Fakt stimmt, ohne sie wird es mich nicht geben und dadurch wird es Matteo nicht geben. Auf der anderen Seite fand ich es total unangemessen, weil es einfach meine Beziehung in dem Moment zu meinem Sohn, finde ich, gemindert hat. Und das hat mich tatsächlich auch verletzt.
Mhm, kann ich gut verstehen. Wahrscheinlich ist es da auch nochmal anders. Die eigene Mutter wird nochmal anders als der eigene Vater und die Schwiegereltern auch nochmal, ist natürlich nochmal so eine andere Konstellation. Hast du das Gefühl gehabt, dass sie das trotzdem verstanden hat, auch wenn sie ja was Schönes geantwortet hat mit ohne mich gäbe es euch nicht, gäbe es auch Matteo nicht, klar, aber meinst du, hat sie es respektiert, hat sie ihn danach wieder mein Baby genannt oder wie war das?
Ja, sie nennt ihn immer so, wie ich ihn nenne. Also sie hat noch keinen eigenen Spitznamen für ihn entwickelt, sondern adaptiert halt wirklich immer das, was ich sage. Und ich bin sehr experimentierfreudig, was den Spitznamen für meinen Sohn betrifft. Und witzigerweise fällt es meiner Mutter, zumindest fällt mir es auf, sehr schwer, Matteo beim Vornamen zu nennen. Also sie sagt immer irgendeinen Spitznamen, bevor sie den Namen Matteo sagt. Auch wenn sie über ihn schreibt, sagt sie, wie geht's meinem kleinen Schatz heute? Also es kommt selten die Frage, wie geht's Matteo? Und das finde ich auch total interessant, dass sie da einfach diese liebevolle Art, die sie mir auch gegenüber gemacht hat, ich weiß, wenn die mich mit Vornamen anspricht, dann ist irgendwas im Argen. Also auch da sehe ich schon die Verbindung von mir zu meinem Sohn. Aber trotzdem ist es für mich tatsächlich in manchen Situationen schwierig, damit umzugehen, beziehungsweise ich muss oft schlucken.
Und dann sagst du nichts und denkst es dir?
Genau, meistens, wenn ich die Situation für nicht so gravierend halte, weil ich tatsächlich der Ansicht bin, dass ich nicht alles unterbinden kann, weil dafür brauche ich sie zu sehr. Und das finde ich auch in Ordnung, wenn Kinder in verschiedenen Haushalten, denen man vertraut, andere Regeln und andere Bedürfnisse befriedigt bekommen. Und dementsprechend möchte ich nicht zu allem Nein sagen oder sagen, kannst du es bitte anders machen.
Obwohl es manchmal schwerfällt, wenn man denkt, ah, nee, würde ich nicht so machen, aber egal, lass so, ne, oder? Mein erstes Kind war ein Winterkind, ist im Dezember geboren und ich habe am Anfang dann, als ich dann viel spazieren gegangen bin oder einfach unterwegs war, auch dann natürlich den Eltern und Schwiegereltern Fotos geschickt. Und dabei hat sich eine Mützenphobie sozusagen bei meinem Vater entwickelt, weil immer, wenn mein Baby keine Mütze auf hatte, egal was das Foto gezeigt hat, hätte jetzt irgendwie ein weißer Tiger sein können, ein Elefant und das Baby hat keine Mütze auf, hätte mein Vater sofort geschrieben oder gesagt, warum hat das Kind denn keine Mütze auf? Und das hat, am Anfang dachte ich, jetzt reg dich mal ab, das war in dem Moment nicht nötig. Ich hatte auch grundsätzlich, glaube ich, ein anderes Verständnis von, wann eine Mütze gebraucht wird und wann nicht. Mein Vater war der Meinung, immer rund um die Uhr, am besten auch im Schlaf. Aber dann hat mich das irgendwann so genervt, dass der wirklich immer nur auf die Mütze geachtet hat bei den Fotos, dass ich dann irgendwann gesprochen habe, was soll das eigentlich? Das musst du mir schon zugestehen, dass ich entscheiden kann in dem Moment, braucht die gerade eine Mütze oder nicht? Vielleicht hat die auch gerade 2 Minuten die Mütze nicht auf, weil ich es schöner fand oder sowas, das Foto so zu machen. Oder es gab einen anderen Grund. Auf jeden Fall kannst du dir aber sicher sein, ich wollte das Kind nicht gefährden. Aber bei ihm war da so eine Overprotection, dass er immer auf diese Mütze so fixiert war, dass mich so aufgeregt hat, dass ich dann manchmal auch keine Fotos mehr geschickt habe, weil ich dachte, ne, dann wird er das sagen, dann schicke ich es nicht. Das hat mich total aufgeregt. Das war so bei mir die erste Mega-Reibung mit der Mütze mit meinem Papa, weil er hat sich da aus meiner Sicht eingemischt in eine Sache, die ihm nichts anging.
Kenne ich auch. Ist bei uns tatsächlich auch im weitesten Sinne was mit Anziehsachen und mit Anziehen hat es was zu tun, und zwar auf beiden Seiten, sowohl bei meinen Schwiegereltern als auch bei meinen Eltern. Bei meinen Eltern ist es der Fall, dass sie immer denken, Matteo würde frieren. Das heißt, sie packen den, wenn die mit ihm unterwegs sind, so warm ein, dass ich, wenn sie mir dann Fotos schicken, denke, das kann nicht sein, dass mein Kind bei 25 Grad den Wintersack bis zum Hals gezogen hat. Und das spreche ich tatsächlich sehr häufig an, indem ich dann ganz oft wiederhole, dass Matteo eher ein Warmblüter ist. Er mag gerne kältere Umgebungen, er mag gerne luftigere Anziehsachen oder wenn sie ihn beispielsweise baden, bitte nicht das Badewasser auf 36 Grad, das ist ihm zu heiß, bitte nur 33 Grad, dann fühlt er sich wohler. Also diese Situation haben wir auch zuhauf, dass ich immer und immer wieder wiederholen muss, was dem Kind gefällt oder was ihm gut tut. Zum Thema Klamotten bei meinen Schwiegereltern ist es so, meine Schwiegermama schenkt super gerne Anziehsachen, hält sich aber nicht an das, was ich sage, was mir gut gefällt. Ich sage immer, ich möchte nicht, dass Matteo so ein typischer Jung Anziehsachenträger wird. Ich möchte, dass der Rot trägt, ich möchte, dass der Mint trägt, ich möchte, dass der Bordeaux oder Gelb trägt. Und das sind einfach Farben, wo ich denke, das sieht einfach mal schön aus, wenn ein Junge nicht grau oder blau oder weiß anhat. Und bei jedem Besuch und zu jedem Anlass bekommen wir eine Anziehsache geschenkt. Und sie hat immer die Farbe blau oder grau. Und das ist tatsächlich ermüdend, immer wieder zu sagen, pass auf. Zweites Thema in dem Zusammenhang ist dieses unglaublich viele Schenken von Anziehsachen. Jeder, und das versuche ich auch bei ihr ganz oft zu vermitteln, jeder hat das Thema Nachhaltigkeit im Sinn. Und wir haben ganz viele Anziehsachen gebraucht, geschenkt bekommen oder wir haben sie gebraucht, gekauft. Und ich finde, es gibt nichts sinnvoller, als gut erhaltene Kinderkleidung gebraucht zu kaufen oder geschenkt zu bekommen, weil die kleinen Würmchen innerhalb von 3 Wochen aus den Klamotten in Teilen rausgewachsen sind und dann jedes Mal neue Sachen zu kaufen. Ich verstehe natürlich den Hintergrund, dass sie etwas schenken möchten und dass sie gerne auch das Kind mitgestalten. Und vielleicht fällt es den Eltern und Schwiegereltern am leichtesten, etwas wie Anziehsachen zu schenken, weil sie nicht wissen, was sie sonst vielleicht schenken können. Aber nichtsdestotrotz halte ich das einfach, dieses extreme Beschenken zu jedem Anlass auch noch als problematisch.
Das hat sich bei uns auch so herauskristallisiert, dass das bis heute noch ist. Meine Kinder sind jetzt 8 und 4. Am Anfang haben wir das, fand ich, richtig gut alle zusammen so entwickelt, dass wir gesagt haben, bitte zu Geburtstagen oder Weihnachten, lasst uns alle zusammen überlegen, was das Kind braucht oder was wir gerne schenken möchten, lasst es uns zusammen kaufen. Es muss nicht sein, dass es jetzt von Oma X, von Oma Y, von Opa X, Opa Y, sondern lasst uns gucken, dass es 2 Pakete gibt, das kann das Kind gut aufnehmen, 2 Geschenke, kann sich darüber freuen. Aber nach 3, beim 3. weiß es schon nicht mehr, was das 1. war. Das ist zu viel. Das haben wir die ersten Jahre gut hinbekommen. Dann entwickelte sich aber eben auch so eine, wir bringen mal was mit. Jetzt haben wir hier nochmal was Schönes gesehen. Und auch war das dann bei meinem Vater, dass er eine Zeit lang meinen Kindern dann wirklich jede Woche etwas geschenkt hat. Aus meiner Sicht viel zu viel, aus meiner Sicht viel zu teuer, aus meiner Sicht Sachen, die man zum Geburtstag oder zu Weihnachten gibt. Ich habe mir das erstmal so ein bisschen angeguckt, dann habe ich ganz leicht vorgefühlt. Nee, vorgefühlt nicht. Ich habe so ganz leicht Kritik geäußert. Das reicht aber jetzt. Ne? Muss jetzt nicht die 4. Woche darauf nochmal am Mittwoch was gekauft werden. Und er hat das dann schön überhört. Und dann gab es da einen richtigen Familienstreit zwischen meinem Vater und mir, weil er das nicht respektiert hat. Und seine Argumentation war, lass mich doch was schenken. Ich bin doch jetzt der Opa, lass mich doch meinen Enkelkindern was schenken. Meine Argumentation war aber, für mich ist der Wert eines Geschenkes oder beschenkt zu werden etwas Besonderes. Ich denke, wenn du denen jede Woche was schenkst, erwarten sie das vielleicht irgendwann und können sich nicht mehr über kleine Sachen freuen. Und das finde ich schlimm, wenn das so wäre, weil das möchte ich nicht. Deswegen reduziere das lieber oder mach was anderes Schönes. Mach doch, keine Ahnung, wir spielen Ball im Garten oder ich zeig dir Kopfball oder ich spiele mit dir Schule oder irgendetwas anderes oder ich bringe dir Klavier bei. Irgendwie etwas, was du kannst, was bei dir zu Hause speziell ist. Aber mach doch nicht das Schenken. Das ist so das, in Anführungsstrichen, die leichteste Methode, jemanden quasi für sich zu gewinnen. Und das braucht er gar nicht, weil die lieben ihn sowieso. Ist bis heute noch ein großer Stresspunkt und ein Streitpunkt und immer mal wieder läuft es aus meiner Sicht gut und mal auch wieder nicht. Und es ist schlimm, weil man da keine Lösung findet. Also ich habe es oft gesagt, ich habe es oft geschrieben. Er hat oft gesagt, ja, ich mache es. Die Konsequenz war aber in den Taten, nein, er macht es nicht. Und mein Kerngefühl war immer, du respektierst meine Haltung nicht und ich finde die aber jetzt gerade sehr wichtig. Es geht nicht darum, keine Ahnung, isst die jetzt ein Stück Brot mehr oder nicht, das ist lächerlich, aber du nimmst meinen Kindern vielleicht die Freude am Beschenktwerden und das möchte ich nicht. Und bitte sieh das doch ein, das sieht er, glaube ich, bis heute nicht ein. Der hat da eine andere Sicht und das ist, finde ich, ganz schön schwer, diese Konflikte immer mal wieder so aufbrodeln zu lassen oder innerlich zu spüren, weil ich, ja, eigentlich würde ich mir wünschen, bitte, ich habe es dir wirklich ganz oft gesagt, respektiere es. Respektiere es. Und das wird da in dieser Hinsicht nicht gemacht. Wie siehst du das?
Ähnlich. Vor allen Dingen finde ich nicht nur respektiere es, sondern respektiere mich. Ne? Also da fängt so ein bisschen der innerliche Konflikt an zwischen, ich bin auch dein Kind und ich habe irgendwie, natürlich hat man gegenüber seinen Eltern immer noch dieses kindliche Gefühl, egal wie alt man ist, glaube ich, das wird nie weggehen.
Ja.
Das heißt also, wenn dein Vater dir etwas sagt, bist du ja im ersten Moment erstmal, ja, ich will nicht sagen hörig, aber zumindest hat man irgendwie immer noch dieses Gefühl, ja, okay. Mhm. Ne? Und gleichzeitig bist du aber die Mutter für dein Kind und bist dafür verantwortlich, dass dein Kind eine Erziehung bekommt, die du für richtig hältst. Und da finde ich, ist das ist absolut auch mein Problem, dass die Rolle, die du am Anfang angesprochen hast, von uns allen sich so geändert hat, dass es wahrscheinlich Jahre dauern wird, vielleicht wird es auch nie passieren, dass wir uns alle darin finden. Denn ja, ich finde auch zusätzlich bei meinen Eltern ist es so, wenn ich mittlerweile zu denen zu Besuch komme, der Erste, der begrüßt wird, ist Matteo.
Klar.
Ja, war das ja, klar. Nie so. Ja, dann, hallo mein Schatz, schön, dass du da bist. Ja, oder im Vorfeld wurde gefragt.
Ja.
Hallo Schatz, wir wollen heute Abend zusammen essen. Was ist dein Wunsch? Ne? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gefragt worden bin.
Man rückt in die zweite Reihe.
Genau, was ich denn für einen Essenswunsch habe. Also ja, man rückt in die zweite Reihe und das finde ich auch völlig okay. Wenn es allerdings nicht meine erste Reihe als Mutter untergräbt. Mhm. Und das, finde ich, hat ganz viel mit Respekt zu tun. Und den muss man sich, glaube ich, als Kind wie so oft bei seinen Eltern erarbeiten und auch bei den Schwiegereltern.
Nochmal neu, ne?
Nochmal neu, ja, genau.
Eine Sache nochmal zu zweiter Reihe, die schön ist. Also jetzt, wo wir drüber sprechen, merke ich, dass die meisten Konflikte tatsächlich bei mir mit meinem Papa war und dann mit den Schwiegereltern oder vielleicht eher Schwiegermutter. Aber eine Beobachtung und ein Gefühl, was ich wirklich ganz wertvoll finde, ich könnte auch, glaube ich, anders reagieren und einen Neid verspüren, aber den verspüre ich null, ist, dass ich sehe, dass mein Vater jetzt so als Rentner mit seinen Enkelkindern so liebevoll, so kreativ, so lustig und ausgeglichen spielt. Das hat er mit mir als Kind nie gekonnt. Klar, damals hatte er zwei Jobs, da war die Situation ganz anders, selber als Vater auch. Und ich sehe das mit so einem liebenden Herzen, weil ich ihn in einer neuen Rolle entdecke, wo ich denke, also die ich ihm nicht zugetraut hätte. Das erfüllt mich mit Riesenfreude. Und ich finde es auch schön, dass er das ausleben kann jetzt mit seinen Enkelkindern. Da sehe ich eine Riesenliebe, die er jetzt anders zeigen kann als bei mir als Kind. Und das, da bin ich so gerne zweite Reihe und so dankbar, dass ich es sehen kann. Und das kann er Millionen Mal machen. Das tut mir überhaupt nicht weh. Oder das ist einfach ein wunderschönes Geschenk, das zu sehen. Und das nochmal wirklich, möchte ich nochmal sagen, was mir wichtig ist, wie wichtig ich Großeltern finde, weil ich sie eine tolle Unterstützung praktisch sind bei berufstätigen Eltern, aber einfach auch, wir haben alle einen Hintergrund und Großeltern können, auch wenn wir uns oft über so Sachen aufregen, aber auch nochmal was ganz Wertvolles, weil sie auch ein anderes Leben haben, dass das Zuhause ist doch mal ein anderes und wenn die Kinder dann sozusagen mehrere Orte haben, wo sie sich sehr bei einer Familie zu Hause fühlen, auch bei den Großeltern, das ist ein großes, großes Geschenk. Nichtsdestotrotz gibt es halt diese Sachen, das hast du gerade, finde ich, super gut beschrieben, dieser neue Respekt als Mutter, den man sich bei seinen Eltern nochmal erkämpfen muss. Zweites wichtiges Thema bei mir war nämlich auch Ernährung, das war eher so ein Thema mit meinen Schwiegereltern. Ich habe versucht, also beim ersten Kind hat es ganz gut geklappt, beim zweiten dann schon nicht mehr, das erste Kind so zuckerfrei ein Jahr lang zu haben. Ne? Also dann sowieso erstmal lange gestillt, dann bei der Ernährung auch super aufgepasst, alles selber gekocht. Und meine Schwiegermutter war eher so der Gläschentyp, auch aus den 70er Jahren quasi, da ihr Kind großgezogen. So, und ich war sehr dagegen am Anfang und habe ihr gesagt, komm, ich koche dir vor, du kannst es mitnehmen und so. Dann, das hatten wir dann ganz gut hingekriegt. Aber ich weiß noch eine Situation, da habe ich auch noch gestillt. Da waren wir Kuchen essen und da gab es Schlagsahne. Und ich hatte mein Baby im Arm und da sagte mein Schwiegervater, komm, wir geben ihr jetzt mal einfach so ein Stückchen Sahne. Und die war irgendwie 9 Monate alt. So, in dem Gespräch war es ein kleiner Lacher, wo ich sage, ja, komm, das meinst du wohl nicht ernst. Aber es hat mich so bedrückt, wie also zu Hause habe ich drüber nachgedacht, wie kann er meinem Kind Kuhmilch, geschlagene Sahne anbieten wollen? Das hat sie doch noch nie gegessen. Das würde ich auch jetzt noch nicht machen. Und einfach so, das darfst du gar nicht. Wäre ich, dann habe ich so Gedankenkarussell gehabt. Wenn ich nicht hier gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich was in den Mund gestochen. Sie wäre gestorben. Also ich habe so natürlich alles übertrieben, aber das habe ich gedacht. Ich kann meinem Kind essensmäßig ihm gar nicht vertrauen, so, weil so. Natürlich, mittlerweile weiß ich, ich weiß ja auch nicht, was die Kinder so gegessen haben, aber Ernährung war mir in vieler Hinsicht auch wichtig. Fand ich wichtig, dass sie einige Sachen mehr natürlicher zubereitet haben. Das ging aber auch nicht. Und oft kam dann, habe ich dann gesehen beim Abholen oder so, da gab es Kinderwurst oder hier diese Bärchenwurst, die ich persönlich verachte. Ich finde, bei Kinderprodukten ist es ganz oft so, dass es sieht so schön aus, aber wenn man sich die Werte anguckt, ist es die Pest. Ich finde, die Industrie ist da, müsste viel mehr in die Verantwortung genommen werden. Das ist ganz, ganz schlimm. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, du kannst es nicht kontrollieren. Die finden die Bärchenwurst gut. Einmal in der Woche eine Bärchenwurstscheibe wird mein Kind nicht umbringen. Und habe dann so für mich den Frieden damit geschlossen, obwohl ich es immer noch nicht gut finde, wie da ernährt wird. Aber es ist halt nicht zum Glück nicht die Regel. Und ich merke auch, dass tatsächlich, wenn die Kinder bei den Großeltern sind, auch andere Sachen gegessen werden und da auch eben ein anderes Umfeld ist, was aber zum Glück nicht schlimm ist, weil es hat die Ernährungsgewohnheiten meiner Kinder nicht versaut, aber es war für mich lange ein Schmerzpunkt.
Ja, verstehe ich. Kann ich nachvollziehen. Zum Thema Ernährung hatten wir tatsächlich jetzt noch nicht so einen großen Punkt. Es gab auch einen Streitpunkt, allerdings nicht mit meinen Eltern oder meinen Schwiegereltern, sondern mit meiner Schwägerin, die Matteo mit 6 Monaten einen Quetschi geschenkt hat und ich mich gefragt habe, warum. Also mir war das ehrlich gesagt nicht klar, was der Hintergrund ist. Und tatsächlich kam es dann zu einer Konfliktsituation, dass wir einen Ausflug gemacht haben und Matteo hatte Hunger. Und ich wollte ihm, habe ihm gesagt, du kannst gerne ein Stück Brötchen haben. Und dann hatte sie mich gefragt, warum ich ihm jetzt kein Quetschi gebe. Und dann habe ich gesagt, weil ich nicht möchte, dass Matteo ein Quetschi bekommt. Ja, was ist denn deine Argumentation? Warum ist das so? Also erstmal finde ich es nicht in Ordnung, dass ich darüber diskutieren muss oder Argumente finden muss, warum ich meinem Kind jetzt nicht das gebe.
Ja.
Und des Weiteren finde ich es total, jeder kann es halten, wie er es will, mit einem Quetschi oder nicht. Für mich ist es einfach Müllproduktion, für mich ist es Zucker, Fruchtzucker auf einem, konzentriert auf einer Menge, die ich nicht möchte, dass mein Kind zu sich nimmt. Es ist schlecht für seine noch nicht vorhandenen Zähne und ich habe einfach ein Störgefühl. Dann gebe ich ihm lieber ein Stück Apfel oder ein Stück Brötchen oder wie auch immer. Aber, und dann ist meine Schwiegermutter da reingerätscht und sagt, ja, ich kann auch nicht verstehen, warum du Matteo noch keinen Quetschi gibst. Und dann dachte ich so, hä? Was ist denn jetzt hier los? Warum muss ich jetzt 2 Parteien darüber informieren, warum ich meinem Kind etwas nicht gebe? Also das hatte ich auch tatsächlich als extremes Störgefühl. Ebenso wie, dass ich ganz oft die Frage gestellt bekomme von meiner Schwiegermutter, ob ich denn jetzt noch tagsüber stillen würde.
Das geht dir gar nichts an.
Genau. Letzte Woche kam ein WhatsApp, klappt das denn jetzt eigentlich ohne Stillen über den Tag?
Was ja schon impliziert, oh, es muss doch, also dass da irgendwas nicht stimmt, weil dass du stillen musst, damit was sonst nicht klappt. So,
genau.
Ne?
Und das finde ich total schade, weil mich stört es überhaupt nicht, ihn tagsüber noch zu stillen. Hey, der ist 9,5 Monate. Ich möchte den am liebsten noch so lange mit Muttermilch versorgen, wie es eben nur geht. Und er auch ein Interesse daran hat. Er war jetzt krank. Ich hätte mir in den Po gebissen, wenn ich schon abgestillt hätte. Weil ich glaube, dass an den Tagen, wo die krank sind, so ein großes Nähebedürfnis herrscht und dass dann Muttermilch nochmal so ein Immunbooster ist, ne? Das, Und wir haben zusätzlich neben dem Essensthema ein Schlafthema.
Oh, das hatten wir auch. Ich bin gespannt auf deins. Erzähl mal.
Also das ist tatsächlich dahingehend, es geht noch eine Generation weiter zurück und zwar die Uroma von Matteo, die lebt noch, sie ist 89 Jahre alt und fragt bei jedem Besuch, schläft er denn noch bei euch im Bett? Und wir haben schon relativ früh angefangen, ihn gar nicht bei uns im Bett schlafen zu lassen, sondern im Beistellbett. Hat sie bis heute nicht so verstanden, deswegen fragt sie weiterhin, schläft er denn noch bei euch im Bett? Und als ich ihr jetzt vor einer Woche erzählt habe, dass er im seinem eigenen Bett allerdings im Schlafzimmer schläft, sagt sie, ah, das ist ja schon mal ein Fortschritt. Ich habe nämlich sonst Sorge, dass ihr ihn gar nicht aus dem Schlafzimmer bekommt. So.
Ihre Sorge.
Genau. Finde ich auch witzig. Und dann kommt natürlich immer noch dieses Beispiel, als ich mein Kind großgezogen habe, hat es die ersten 3 Monate nur in der im Stubenwagen gelegen.
Das waren auch andere Zeiten.
Genau, finde ich auch. Und tatsächlich ist meine Schwiegermutter und meine eigene Mutter fragen den einen über den anderen Tag jeden Morgen, wie die Nacht war. Also ich weiß nicht, vielleicht weil wir nicht so mega gute Nächte haben, mittlerweile ist es schon besser. Und dann kommen solche Weisheiten wie, wenn du abgestillt hättest, vielleicht werden dann die...
Das ist, kleine Information, das ist der Futterautomat für die Katzen, der im Hintergrund ein bisschen rumpelt. Wahrscheinlich hört man den, aber hört gleich auf.
Weil ich das schon
super. Ja, da gibt es auch noch eine interessante Geschichte zu. Da kann man eine schöne Aufnahme machen für die Katzen, dass man die irgendwie ruft. Das hatte ich auch gemacht, aber wir haben einen sehr klugen Kater, der konnte diesen Computer am Futterautomaten mit seinen Tatzen sozusagen lösen. Und letztens hat er da drauf gedrückt und es hat gepiept und ich bin da hingegangen. Mensch, hab mit ihm geschimpft. Was machst du da? Geh da weg. Und er hatte die Aufnahmetaste gedrückt. Und deswegen ist da jetzt so eine Schimpfaufnahme drauf. Immer wenn das Futter rauskommt, kommt so eine Schimpfaufnahme. Aber ich finde es noch lustig, deswegen lasse ich das schimpfen, weil er hat es halt selber programmiert mit seiner Tatze. Da muss er jetzt erstmal mitleben. So, da so viel zum Futterautomaten.
Ja, genau. Und
die Nächte, das ist ja auch schon so eine Frage. Fand ich auch immer schwierig, wenn auch fremde Leute fragen, schläft es denn schon durch? Wie waren denn die Nächte? Für mich hat das immer einen Druck ausgeübt. Allein die Frage, auch wenn die nett gemeint ist.
Ja, Druck löst es bei mir zum Glück noch nicht aus, aber es nimmt einen viel zu großen Raum ein in meinem Tagesablauf, dass ich darüber sprechen muss, wie die Nacht war. Wenn die Nacht schlecht ist, dann würde ich das auch äußern. Ne? Dann könnte ich ja sagen, boah, Mama, kannst du Matteo heute mal nehmen? Ich brauche ein bisschen Zeit für mich. Die Nacht war so anstrengend. Ne? Oder ich würde von alleine halt erzählen, hey, die Nacht war nicht gut. Der kam alle halbe Stunde. Ich weiß nicht wieso. Wir haben ihn rumgetragen. Weil das ist dann etwas, worüber ich sprechen möchte, weil es mich dann ein bisschen befreit. Aber jeden Tag oder jeden zweiten Tag die Frage zu beantworten, wie die Nacht war, nervt.
Kann ich total beistehen. Das nervt mich auch. Ich frage mich auch, das war bei meiner Schwiegermutter so, dass sie hatte, glaube ich, den Eindruck, wir haben unsere Kinder zu oft auf dem Arm. Wir haben auch dann die Trage gehabt, das kannten die gar nicht und das fanden die sehr, sehr merkwürdig. Also ich glaube, meine Schwiegermutter dachte, ich habe meine Kinder zu viel auf dem Arm. Und sie hat auch ganz früh immer gefragt, leg sie doch mal ab. Meine Kinder haben aber nicht gut abgelegt geschlafen. Die fanden es besser auf dem Arm. Und die fanden es auch besser, nah an uns am Anfang dran zu schlafen. Und ich war da völlig fein mit, aber mich hat diese Frage genervt, leg sie doch mal ab, guck doch mal, was passiert. Und dann noch der Beisatz, also als ich meinen Sohn, den habe ich sofort abgelegt, der hat sofort durchgeschlafen. So, A, glaube ich nicht, ich glaube, das hat sie vergessen in den 40 Jahren. B, uninteressant, anderes Kind, selbst wenn es so war, schön für sie. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, weil ich kenne aus meinem Bekanntenkreis kein einziges Kind, was neugeboren abgelegt wird und schläft. So, ja, ein Kind braucht die Nähe der Mutter. Und selbst wenn es andere Gründe gibt und auch selbst wenn die Menschen sich entscheiden, das Kind schläft bei uns in der Mitte im Bett oder am Bett oder wie auch immer, die Eltern haben dafür ihre Gründe und wenn die Nacht so besser ist, dann ist das fein und das muss man respektieren und das muss man auch nicht bewerten. Aber es hat mich auch immer total aufgeregt und ich habe einmal gesagt, ja, du legst sie doch gerne hin. Wir hatten auch so ein gebrauchtes Kinderbettchen gekauft, was so ein Gitterbettchen. In diesem Gitterbettchen haben meine Kinder keine einzige Nacht geschlafen. Generationen von anderen Kindern wahrscheinlich glücklich, bei mir aber nicht. Und dann hat sie das Baby da reingelegt, es hat ein paar Sekunden gedauert, dann hat sie halt sich so bemerkbar gemacht und dann hat sie gesagt, lass uns mal abwarten. Dann haben wir ein paar Minuten abgewartet, mir war das schon zu viel und dann hat sie irgendwann selber, ja, okay, nee, liegt nicht gut. Ja, habe ich aber schon 1000 Mal vorher überlegt. Dass die Schlaferziehung, das Tag-Nacht-Verhältnis, wie lange man ein Kind schreien lässt, das sind ganz andere, nochmal ganz andere Themen. Wahrscheinlich auch Generationssachen, dass man es vielleicht in den 70er Jahren oder in den 60er, 50er, 40er Jahren anders gehandhabt hat, das mag sein. Nichtsdestotrotz finde ich es auch da eine Grenzüberschreitung, wenn man das bewertet halt. Und natürlich ist ein Riesenthema Schlaf, der sich sehr verändert, wenn man kleine Kinder hat. Und dann ist man auch nicht als Mutter, als Eltern in seiner Mitte. Wenn das halt auch von den Schwiegereltern oder Eltern dann so bewertet wird, das stört. Das hätte ich mir auch anders gewünscht. Oder diese Konversation habe ich immer noch als ungut so im Kopf. Nichtsdestotrotz ist ja alles gut geworden. Aber in dem Moment, sich da so einzumischen, auch so ohne Hilfe. Wenn sie jetzt gesagt hat, weißt du was, ich habe den mega, mega Griff. Einmal Schaukel hinlegen und dann bleibt die da 9 Stunden, schläft die. Wäre super gewesen, aber so war es ja nicht. Mhm. Es hatte keinen Mehrwert letztendlich. Ne? Es hat mir nur noch mal das Gefühl gegeben, oh, ich hätte was, könnte was besser machen, ich krieg's aber gerade nicht hin und ich krieg's hier noch mal aufs Brot geschmiert. Schade.
Wirklich schade. Und ich glaube, da kommt tatsächlich das, was du gerade gesagt hast, wieder. Sie erinnern sich nicht. Und ich glaube, sie erinnern sich halt auch nicht daran, was sie gemacht haben, um das Kind zum Schlafen zu bringen. Weil ansonsten hätte man vielleicht irgendeinen Move oder irgendeinen Trick, den sie anwenden können. Ja. Ne? Ich glaube, das ist auch ganz oft der Fall, wenn du in Konflikt mit deinen Eltern gerätst oder zumindest in eine Diskussion über bestimmte Prozesse oder bestimmte Dinge, dass sie glauben, sie wüssten noch, wie es war oder wie man es hätte machen können, aber im Endeffekt ist die Grenze und die Erinnerung so unglaublich verwässert und verwischt, dass sie sich echt nicht
richtig... Früher war alles besser und alles einfacher.
Genau. Oder wenn sie dann, meine Mutter sagt ganz oft, ja, aber Theo schläft nicht, aber du hast als Kind auch nicht geschlafen. Aha. Ich dann denke so, hä? Also, ne, wie kannst du jetzt diesen Rückschluss ziehen? Und dann also frage ich, ja, was habt ihr denn dann gemacht? Dann erzähl mal, was habt ihr mit mir gemacht, dass ich dann geschlafen habe? Weil ich glaube tatsächlich nicht, dass sie jede Nacht getigert sind. Ne? Ja, was man halt so macht. Aha, und was macht man so? Dann sag's mir bitte. Ja, ich glaube, das Erinnerungsvermögen lässt stark nach und trotzdem wollen die es wahrscheinlich gar nicht wahrhaben, weswegen sie dann so mit Ratschlägen kommen, ob die jetzt aus der Erinnerung sind oder ob sie neu sind, ist erstmal dahingestellt. Also ich glaube, die...
Wahrscheinlich wollen sie sich grundsätzlich einbringen, was ja gut ist.
Ne? Total.
Aber ich glaube, also ich würde denken, das ist wahrscheinlich bei jeder Mutter so, respektiere die Mutter. Die Mutter, die Eltern haben das erste Wort in diesen wichtigen Sachen. Das muss man respektieren. Andere Sachen sind... Kür, da kann man so ein bisschen spielen sozusagen. Aber ich würde mal sagen, die wichtigen Sachen, Schlafen, Ernährung, Pausenzeiten, so, da muss man die Eltern respektieren in ihrer neuen Rolle, weil sie sind hier federführend. Mhm. Und man kann ja selbst, gerade wenn man noch so voller neuer Hormonkombinationen steckt, wenn man das Kind gerade bekommen hat oder auch in der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt, ist man ja so auch nochmal so vollgepumpt von Hormonen, dass selbst ein kleines Nebensätzchen schon echt so einen Tränenfluss auslösen kann. Also das muss nicht nur eine offene Kritik sein, das kann so ein kleiner Satz sein oder nur eine Frage sein, wie war denn die Nacht? Das reicht schon halt. Ne? Auch das hat man wahrscheinlich selber dann schon vergessen. Ich hoffe nicht, Kim, wenn wir mal Großmütter werden sollten, ich hoffe, dass ich werde, dass wir das dann vergessen, dass wir dann auch diese blöden Sprüche loswerden, weil die sind unnötig.
Ja, hoffe ich auch. Ich glaube, ein guter Punkt ist, wenn man sich darüber auch in der Partnerschaft unterhält. Also, ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen. Jede Autofahrt von meinen Eltern zurück nach Essen oder von meinen Schwiegereltern zurück nach Essen ist geprägt von, dass Marcel und ich uns darüber austauschen, was wir nicht gut fanden und was wieder total blöd war und hast du gemerkt, wie deine Mutter das und das gemacht hat? Und aber hast du auch gemerkt, was deine Mutter gemacht hat? Also wir reden die ersten Minuten immer nur davon, was nicht gut gelaufen ist und wie wir das tatsächlich angehen können, ansprechen können. Was mir da ganz wichtig ist, ist, dass wir einer Meinung sind, zumindest vor den Eltern und Schwiegereltern. Ähnlich so wie beim Kind. Also was wir grundsätzlich vermeiden wollen, ist, dass wir nicht im Kollektiv auftreten vor unseren Eltern, ebenso wie vor unserem Kind. Weil das dieses, wenn Papa Nein sagt, frage ich Mama, das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Weiß ich, dass wir das nicht in allen Situationen vermeiden können. Aber in der Situation möchte ich mit Marcel eins sein, dass wir bilateral danach was anderes nochmal besprechen können, steht außer Frage, aber das finde ich ist auch ganz wichtig, dass man als Paar dann da zusammenhängt, hält, damit das nicht auch für die Eltern und Schwiegereltern offensichtlich ist, dass wir uns da uneins sind.
Ja, ich glaube auch, das ist ganz wichtig, konsequent zu sein, einer Meinung zu sein als Eltern und das auch klar zu sagen. Was würdest du sagen, ist ein guter Tipp, wenn man merkt, bei seinen eigenen Eltern oder Schwiegereltern, da müsste man was ansprechen. Was hat dir geholfen oder wo denkst du, das könnte helfen? Was könnte ein Tipp sein aus deiner Sicht?
Ich glaube, sich nicht unterkriegen zu lassen, das immer wieder anzusprechen. Also ich bin tatsächlich nicht müde, bestimmte Dinge, die mir so wichtig sind, immer wieder zu adressieren. Und ob das auf eine subtile Art und Weise ist, wie dass ich mit meiner Schwiegermutter durch die Geschäfte ziehe und sage, guck mal, dieses rote Oberteil ist doch klasse oder diesen gelben Schneeanzug können wir super gut gebrauchen. Oder auch meine Mama immer oder meine Eltern immer wieder daran zu erinnern, dass ich die Mama bin, dass es schön wäre, wenn das so und so und so läuft. Und tatsächlich den Frieden damit zu finden, wenn wir nicht dabei sind, wenn die Eltern nicht dabei sind, dass Dinge anders laufen. Und das ist auch völlig in Ordnung, dass es so ist, denn ich möchte auch davon los, alles vorzuschreiben. Ja. Denn ich glaube, dann kriegen die Kinder ganz viele wertvolle Situationen und Momente mit den Eltern und Schwiegereltern vielleicht gar nicht mit, wenn man alles vorgibt. Ne? Also die dürfen auch gerne ihre eigenen Erfahrungen machen und ihre eigene Erziehung in Anführungsstrichen mit meinem Kind ausleben, damit mein Kind einfach einen vielfältigen Charakter bekommt.
Definitiv. Ich könnte kein schöneres Schlusswort finden, denn grundsätzlich sind wir uns auch einer Meinung. Großeltern sind großartig, sie sind wichtig für unser Leben, für das Leben der Kinder. Sie sind eine Bereicherung, wir lieben sie. Und die Rolle, die man da selber nochmal als Mutter, als Eltern in der Beziehung zu den Schwiegereltern, Eltern finden muss, die muss man herausarbeiten, ansprechen und sich da auch nochmal neu finden. Das ist nicht immer leicht, aber irgendwann klappt es. Kim, ganz lieben Dank, dass du mit mir heute darüber gesprochen hast. Ein
Sehr
tolles
gerne.
Thema. Ich wünsche dir einen schönen Tag, schöne weitere Erlebnisse mit Eltern und Schwiegereltern.
Vielen Dank.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgt, bei Mamalapap Podcast. Und bitte niemals vergessen, ihr Mamas seid die wahren Superheldinnen. Bis bald.
Das war Mamalapap, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.